Nun zu unserem Text, Philipper 1. Ich erwarte und hoffe, siehe, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben. Wenn man diese Worte hört, kann man nicht anders, als diesen Mann zu ehren. Er war ein wahrer Mann. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Mann außer dem Herrn Jesus gegeben hat, der der Menschheit so zum Segen war wie der Paulus. Nicht zu fassen. Ein Mann, der gestanden hat. Ein Mann, der es wagte. Ich will nie etwas tun in meinem Leben, dass ich mich schämen müsste. Er sagt, wie es auch in der Vergangenheit war. Ach, dass wir doch diesen Mann als Vorbild hätten in unserem Leben. Ein Mann, der gestanden hat. Fast wie kein anderer. Wir wissen wohl von keinem anderen, der so gelitten hat, so geschlagen ist. 4-mal mit 39 Schlägen. Einmal war schon genug, dass man die Lungen atmen sah durch den Rücken, der gesteinigt worden ist. Sie haben ihn liegen lassen als tot. Aber wie eine Katze stand er wieder auf, als die Christen sich um ihn sammelten. Und dann ging er in die Stadt und predigte das Evangelium. Wie hat er wohl ausgesehen? Alle Farben im Gesicht, blau, rot. Ob er gut gewaschen war, aber stand auf, ging in die Stadt. Ein ganz besonderes Werkzeug Gottes, auf den durch die Gnade Gottes man sich verlassen könnte. Einige seiner Mitarbeiter haben ihn im Stich gelassen. Die Welt, das Geld lieb gewonnen und andere Sachen. Aber er hat gestanden, gewaltig, unerschrocken. Er sagt auch, in der Vergangenheit, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eingetreten. Und sein Ziel war, für Christus zu leben und das in allem, was geschehen sollte in seinem Leben, Christus geehrt würde. In allem. Und er hatte solch einen felsenfesten Glauben. Kein Zweifel. Er sagt, ich bin mir gewiss, dass da nichts ist in dieser Welt oder in jener Welt, was man sieht oder nicht sieht, das mich trennen wird von der Liebe Christi. Felsenfest hat er gestanden. Er sagte, es sei ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Studiert mal sein Leben, geht hindurch. Und wenn er sagt, andere sagen, sie sind Apostel, ich viel mir. Wenn sie sich Apostel nennen, ich viel mir, habe dazu das Recht. Und dann zählt er sein Leiden auf. Wir sollen ein Vorbild sein für die Welt. Er war ein gutes Vorbild. Darum konnte er auch sagen, seid meine Nachfolge. Alle, die ihr vollkommen seid, tut das, was ich getan habe. Wir haben ihn zum Vorbild. Und Gott war mit ihm. Solche Männer brauchen wir heute. Nicht alle sind dem entsprechend. Nicht alle. Nicht alle sind so aufrichtig wie er. Kristallklar. Er sagt, Gott ist mein Zeuge. Wie heilig und unsträflich ich gewandelt habe, als ich unter euch war. Gott war sein Zeuge. Ob er vor Menschen war oder nicht, er liebte es, nicht alleine zu sein. Wo er war, schrieb er, schickt so und so zu mir. Ich brauche den. Es ist eine Hilfe, wenn man Menschen hat, die zu einem stehen. Eine gewaltige Hilfe. Und Paulus hat davon Gebrauch gemacht. Der Herr Jesus, nicht, dass es ein Gesetz ist. Der Herr Jesus hat immer seine Jünger zu zweit geschickt, nie allein, zu zweit. Das ist eine große Hilfe. Und wenn da drei oder vier sind, noch größere Hilfe. Das stärkt uns. Die Gemeinschaft der Heiligen ist etwas Wunderbares. Wenn du alleine sein musst, was kannst du tun, dass du mir auf den Herrn vertrauen? Aber es ist wunderbar, wenn du Menschen hast, die dir zur Seite stehen. Es hat aber schon Gottesmänner gegeben, bei denen es auch nicht immer leicht war. John Wesley, der hat eine Frau. Ich kann es nicht verstehen. Oft sagt, ich möchte den John mal treffen und sagen, John, wie bist du zu der Frau gekommen? Was hat dich davon überführt, dass das die Rechte ist? Hast du nach ihrer Figur geschaut? Nach ihrer Redensart? Sie war wie eine Hexe. Eine furchtbare Frau. Die ging nicht mit ihm, sondern gegen ihn. Und manche Männer haben ein schweres Los. Neulich hat ein Professor mich eingeladen, war mit ihm und da erzählte er etwas von seiner Frau. Kann man verstehen. Unverheiratet ist besser als verheiratet. Und ihr Jugendlichen, die ihr einen Mann haben wollt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn ihr einen bekommt, der ein Pantoffelheld ist, den ihr auf den Kopf sitzen könnt, kann das wohl was Schönes sein. Aber nicht alle Männer sind so, nicht alle Frauen sind so glücklich. Einige haben noch etwas Männliches in sich. Und da muss die Frau sich beugen können. Und wenn sie sich nicht beugen kann, geht es durch die Hölle. Geht es durch die Hölle. Er hat ein Haus, er hat zwei Häuser, ist ein guter Arzt. Und da im Spital war nicht alles rosig. Dann haben sie ihn gefragt, zu kommen, um sozusagen das Spital zu retten. Der Vorige, der es gebaut hat, hat sich ein Privathospital gebaut. Er sagt, was soll ich tun? Soll ich es verkaufen oder nicht? Er hat es denn verkauft an junge Ärzte. Ein großes Hospital. Und dann ist er gekommen. Und dann hat er ein Haus, aber da hat eine Frau, wie John Wesley es hatte, die es vielleicht nicht so schlimm treibt. Aber dann hat er sich noch ein Haus gebaut über die Straße. Und sie lebte in dem anderen Haus. Denkt euch mal, ihr Jugendlichen, wenn ihr jemand heiratet und es ist nicht Gottes Wille, kann auch geschehen, dass ihr in verschiedenen Häusern leben musst. Und er sagte, weißt du, am Freitag war ich am Ende. Habe ich gesagt, das ist nun das Ende. Und die Ratgeberin rief an und sagte, es ist am Ende mit deiner Frau. Ich kann nicht weiter. Ich sagte, ach, was ist eine Frau? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Was ist eine Frau? Das ist ja eine kleine Ameise. Kannst du nicht mal ein Hagelgewehr nehmen, um dich zu schießen? Sei du nur recht mit Gott. Rede nicht viel. Schweige. Lass sie reden. Und dann vor dem ich abfluch, da sagt er etwas selten. Etwas Seltsames ist geschehen. Ja? Was denn? Morgens früh um 6 klopft es an der Tür und da war es die Frau und sagt, lieber Mann, komm, wir trinken einen Kaffee. Das hätte mit mir nicht geschehen können. Ich trinke nicht gerne Kaffee. Aber er tut. Haben sie sich einen Kaffee gemacht und dann hat sie gesagt, du, ich will dir sagen, ich scheide mich nicht mehr von dir. Konnte das nicht glauben. Ich scheide mich nicht mehr von dir. Wenn man eine Frau hat und die droht mit Scheidung, ist auch was. Ihr Männer müsst auch vorsichtig sein, wenn ihr heiratet. Seid nicht blind. Schaut sie an. Bittet, ob es Gottes Wille ist, weil die kann euch die Hölle ins Haus bringen. Weil der Vater, sie kann auch Apfel des Vaters sein. Und ein junges Mädchen sagte, wenn ich zu meinem Eltern gehe, und was will? Sie sagen, ja, ja, ja. Ich komme zu meinem Mann und er sagt, nein, nein, nein. Nein, Väter, macht es euren zukünftigen Schwiegersöhnen leicht. Verwöhnt eure Kinder nicht, weil wenn der Mann sie nicht verwöhnt, dann harmoniert es nicht. Harmoniert es nicht. Und die Rita hatte einen guten Vater und ihre Familie. Die waren wohlhabend, aber der Vater hat die Kinder nicht verwöhnt. Wenn sie einen Mantel kaufen wollten oder was, dann kamen sie erst vor Gericht. Da mussten sie sagen, warum. Und das hat den Männern gut getan. Also brauchten die Männer nicht viel Geld ausgeben, weil die kannten das schon vom Vater. Trotzdem er Geld hatte, hat er ihnen nicht einfach Geld gegeben. Der hat daran gedacht, die werden wohl mal heiraten. Und es könnte sein, dass der Schwiegersohn kein Geld hat. Und dann ist es schlimm. Gut, wenn Männer Sicht haben. Und da sagte, sie ist jetzt beim Packen. Sie räumt das Haus aus und bringt ihre Möbel in dieses Haus, wo ich bin. Da war der Mann glücklich. Ein solch begabter, kluge, weltberühmter Mann. Und die Frau spielt mit ihm herum wie eine Katze mit einer Maus. Man kann das nicht fassen. Aber ich habe mich mit ihm gefreut. Ob es nun da bleibt, weiß man nicht. John Wesley, seine Frau, hat ihn an die Haare gepackt. Sie war wütend. Er hat vollkommene Liebe gepredigt. Dann kam er ins Haus, da fasste sie ihn an die Haare, warf ihn auf den Boden und zog ihn durch das Haus hindurch. Habt ihr solch gute Männer, ihr Frauen? Ein anderer Mann hätte dir eine Ohrfeige gegeben. Da ist ein Mann in Südafrika, da ist die Frau gekommen und hat ihm eine Ohrfeige gegeben. Und dann hat er ganz ruhig einen mit der Faust ja eine gegeben. Dann ist sie durch die Luft geflogen und da hinten gelandet. Sie hat es nie wieder versucht. Ich sage nicht, dass ihr das tun sollt. Eure Frauen können euch verklagen, dann müsst ihr ins Gefängnis sitzen. Ja, aber die Frau hat es nie wieder versucht, ihren Mann zu ohrfeigen. Weil seine Faust war etwas stärker als ihre sanfte Hand. Und dann ist sie weg von John Wesley. Dann hat John Wesley geschrieben, meine Frau hat mich verlassen. Punkt 1. Punkt 2, ich habe sie nicht vertrieben. Punkt 3, ich hole sie auch nicht wieder. Kurz und bündig war die Sache geschlichtet. Und dann konnte er weiter das Evangelium verkündigen. Einige meinten, das war gut für ihn. Da brauchte er nicht zu Hause rumsitzen. Denn es war er Tag und Nacht auf Pferd und hat das Evangelium verkündigt. Aber das wünsche ich euch alle nicht. Wenn man eine gute Frau hat, ist das etwas Gutes. Eine gute Frau ist das Höchste in dieser Welt, außer Gott. Aber eine böse Frau ist das Schlechtste in dieser Welt. Also Frauen, bittet, habt ein hohes Ziel. Je besser euer Ziel, desto besser werden eure Männer und können das Evangelium gut verkündigen. Billy Grahams Frau, wenn er nach Hause kam, hatte sie Sachen aufgeschrieben. Hatte sie Sachen gelebt und sagt, weißt du, dies kannst du in eine Botschaft gebrauchen. Und dann wieder, hier ist noch ein Beispiel. Und dies ist auch etwas Gutes. Das vermisst er wohl heute. Wunderbar, wenn man solch eine Frau hat, die einem so beistehen kann. Dann harmoniert es gut. Nun sprechen wir über dieses gute Vorbild des Paulus. Hier ist ein Bruder, der sagte mir, er hätte es gesagt in der Gemeinde. Wo ist er? Christoph, wo bist du? Oh, darf ich das erzählen? Hast du es in der Gemeinde bekannt gemacht? Christoph fühlt, dass er eine kurze Zeit, vielleicht 2 Monaten oder 3 Monaten, nach Griechenland gehen möchte, um ihnen von Jesus zu sagen. Wunderbar. Wenn ein Mensch solches Ziel hat. Wir sagten diese Tage, was für ein Ziel habt ihr? Hier ist ein Mann, der ein Ziel hat. Er will hin, um diesen Menschen mit den großen Bäuchen von Jesus zu sagen. Ihr wisst ja, dass Fanny Jägle uns sagte, dass die Griechen sagen, ein Mann ohne ein Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Also, da kannst du jetzt schon gut essen. Aber Gott kann dich gebrauchen, so wie du bist. Wunderbar, wenn Menschen den Herrn Jesus angezogen haben, in ihm sind, dann tun sie das, was Jesus möchte. Und möge der Herr mit ihm sein. Ich habe nun noch einen Mann, Paulus, der ein gutes Vorbild war, und noch ein Mann, der Hohepriester Eli, der ein Richter 40 Jahre lang des Volkes Israel war, aber kein gutes Vorbild war. Aber vor dem ich darüber rede, möchte ich über eine Dame reden, die nicht ein gutes Vorbild war. Diese Dame war eingeladen, eine attraktive Dame war zu einem Dinner eingeladen. Man hatte das beste Geschirr und Besteck ausgelegt. Gold und Silber war es. Der Dame gefiel der neben ihr liegende Silberlöffel so gut, dass sie ihn mitnehmen wollte. Diese gute Dame konnte das nicht widerstehen. Sie wollte diesen guten Löffel mitnehmen, stehlen. Sie schaute sich um, ob sie von anderen beobachtet wurde. Dann ließ sie den Löffel schnell in ihre Kleidung verschwinden. Können Frauen gut. Die haben manche Gelegenheiten, das verschwindet gut, schnell. Die Mahlzeit ging weiter. Schließlich hatte die Dame den Löffel vergessen. Es folgten Gespräche und Spiele nach dem Essen. Dann wurde angekündigt, dass eine Vorführung des neu erfundenen Röntgenapparates nach dem Entdecken der Röntgenstrahlen, Konrad Röntgen, benannt, stattfinden sollte. Als Testpersonen wurde diese attraktive Frau gewählt. Und sie willigte gleich ein, hatte vom Löffel vergessen. Nun stand sie vor dem Apparat. Alle Anwesenden waren erstaunt, diesen Silberlöffel auf dem Röntgenbild zu sehen. Jeder konnte nun sehen, dass sie den Löffel gestohlen hatte. Ja, so geht es uns. Und Gott hat ein Röntgenapparat. Der sieht alles. Sogar unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und das wird dann vor alle Welt offenbart. Können wir diese Frau ein gutes Vorbild nennen? Können wir nicht. Ihre Sünde kam ans Licht. Also wenn du ein gutes Vorbild sein willst, keine Sünde in deinem Leben dulden. Gott sieht es. Gott, der Heilige Geist, bringt das gleich ans Licht. Das betrübt ihn. Das geht nicht gut. Nun, Eli war ein hoher Priester. Er war schon ein alter Mann, 98 Jahre alt. Unser Mandela war 90 neulich. Diese 8 Jahre älter. Er war ein großer Mann. Er hat auch Gutes in seinem Leben Er war ja der Mann, der mit Hannah gesprochen war, hatte, als sie weinte. Er dachte noch zuerst, sie war besoffen. Sie sagt, nein, ich bin nicht besoffen. Ich schreie zu Gott. Ich möchte ein Kind haben. Und wenn ich ein Kind habe, gebe ich es dem lieben Gott. Und sie ist dabei geblieben. Sie ist dabei geblieben bei ihrem Versprechen. Sie ist dabei geblieben. Gott bleibt auch bei seinem Versprechen. Wisst ihr, ich habe es nicht selbst gelesen, gezählt, aber es soll 30.000 Verheißungen Gottes geben in dieser Welt, in der Bibel. 30.000 Verheißungen, die Gott den Seinen gegeben hat. Man kann das nicht fassen. Wie viele Verheißungen sind das am Tage? Wo sind die, die die Weisheit gefressen haben? Du tust so, du übersetzt für andere. Das sind viele Verheißungen an einem Tage, fürs ganze Jahr. 30.000, fast 100 Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und Gott steht bei seinem Wort. Er kann nicht lügen. Da war eine europäische Frau. War ja eine Zeit, wo viele Europäer nach Amerika gegangen sind. So viele, dass sie mal dachten, die Landessprache soll Deutsch sein. Beinahe ist es Deutsch geworden. Und die Witwe hat ihren Sohn gehen lassen. Mit der Hoffnung, dass er da viel Geld macht und ihr dann Geld immer überweist. Und sie war so traurig. Eines Tages sagte sie ihrem Freund, ihren Prediger, mein Sohn, der schickt mir immer Briefe, aber kein Geld. Ich verhungere hier. Er ist hin, um viel Geld zu machen. Schreibt mir viele Briefe, dann tut er noch da etwas hinein in Englisch, was ich nicht verstehe. Und dann sagte dieser Prediger, du, bring mir mal einen Brief. Hat sie ihren Brief gebracht. Und da guckte er danach. Da sagte, liebe Frau, das ist ein Scheck. Der schickt dir immer Schecks. Ja, ich kann kein Englisch lesen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hab's mir weggeschmissen. Kein Gebrauch davon gemacht. Da sagte, nein, das ist Geld. Du brauchst nur deinen Namen darauf zu schreiben. Dann kannst du zu irgendeiner Bank gehen hier in Deutschland und das wechseln. Dann bekommst du viel Geld. Da war die Not am Ende. Dann hat er ihr gezeigt, wo sie ihren Namen schreiben konnte. Hat sie ihren Namen geschrieben und ist zu der nächsten Bank und hat es gewechselt. Da war die Not am Ende. Da hatte sie viel Geld. Da hat ihr eines leid getan, dass sie die ganzen vorigen Checks nicht gebraucht hat. Jede Verheißung Gottes ist ein Check, den Gott dir gibt. Du kannst den dir zu eigen machen. Zeichne nur, schreib deinen Namen darauf und der kann dir viel, viel wert sein. Viel, viel. Du Missionar, wenn du auch in fremden Land gehst oder wohin du gehst, mach das dir zu eigen. Das ist etwas Wunderbares. Denk nur mal an den Jeremia 15, 16. Dein Wort ward mir meine Speise, da ich's empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Dein Wort ward meine Speise. Ist Gottes Wort deine Speise? Da ist keine Nachspeise, die so wunderbar ist wie Gottes Wort. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Gib keine größere Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich weiß von einem Mann, der dies las und dann ausbrach in Weinen, Weinen, Weinen. Was? Ich bin nach Gottes Namen genannt. Herr Gott Zebaoth, das ist mein Name. Der hat tagelang geweint und sagte, Gott, ich wusste nicht, dass ich solche Namen hatte. Solchen großen Namen. Wir haben nicht nur die Verheißungen. Wir werden sogar nach seinem Namen genannt. Welche Leute sollten wir Christen sein? Was für Leute sollten wir Christen sein? Die Engel werden nicht nach dem Namen Gottes genannt, nach dem Gott Zebaoth. Und das ist dein Name. So wirst du genannt. Der Name offenbart das Wesen, die Charakterzüge. Und wenn wir nach Gottes Namen genannt sind, denkt euch mal, das ist nicht zu beschreiben. Ein Christ ist kein gewöhnlicher Mensch. Wenn Gottes Name über dich ausgerufen wird, wenn du nach Gottes Namen genannt wirst, welch ein Mensch solltest du sein? Die Frau, die einen Mann hat, der den Namen Gottes Zebaoth trägt, wird die Tiefen und die Herrlichkeiten nie ermessen können. Die kommt nicht aus dem Staunen. Jeden Tag wird die staunen über ihren Mann. Der trägt den Namen Gottes. Was für herrliche Menschen sollten wir sein? Was für wunderbare Menschen sollten wir sein? Wir tragen den Namen Gottes Zebaoth. Gott der Heerscharen. Das ist unser Name. So nennt Gott uns. Erkennen die Menschen das wohl? Können sie das sehen? Welch einen Namen wir tragen? Diese Tage habe ich schreckliche Worte gehört. Habe ich gesagt, welche leben so wie die Säue, die in den Dreckpfützen leben? Sind das Menschen, die den Namen Gottes tragen? Die den Namen Gottes tragen. Vergesst es nie. Jeder, der den Namen des Herrn trägt, Christus, und du bist ein Christ, wirst nach ihm genannt. Du trägst seinen Namen. Man kann das nicht fassen. Der Herr Jesus sagt, geht hin und taufet alle Nationen. Genau heißt es, taufet sie in den Namen des Vaters hinein. Taufet sie in den Namen des Sohnes hinein. Der Name ist das Wasser. Und du taufst die Person in Gottes Wesen hinein. In Gottes Charakter, in Gott hinein und in Jesus hinein und in den Heiligen Geist hinein. Da müssen die Engel wohl manches Mal sagen, lasst uns mal stehen, um uns diese Menschen zu besehen, wie die aussehen, was für Leute das sind. Es gibt keinen höheren Stand. Es gibt keine wichtigere Sache, als dass du den Namen Gottes trägst. Und wenn wir gehen zu den Nationen, verkündigen das Evangelium, dann taufen wir sie in das Wesen Gottes hinein. Dann werden sie nach dem Namen Gottes genannt. Das ist doch ein hohes Ziel, ein hoher Standard. Und wenn du nicht dementsprechend lebst, bringst du deinen Namen Schande und Unehre. Paulus sagt, ich will, dass Gottes Name geehrt wird durch mich, durch meinen Leib, ob Nero mich köpft, tötet oder ob ich lebe. Aber Gottes Name soll geehrt werden durch mich. Das sind Hoheiten. Das sind Tiefen, die unergründlich sind. Da können wir zeitlebens und alle Ewigkeiten über nachsinnen. Was für Kreaturen sind wir? Wir tragen den Namen Gottes. Wir werden nach Gott genannt. Kann man nicht anders als weinen. Hast du schon mal geweint? Tun doch einige Männer nicht. Du bist ein trauriger Christ. Das Wort Gottes ist dir tot. Wenn du das liest, kannst du nicht anders als staunen, weinen, sagen, wie ist das möglich, Herr? Bin ich nach dir Gott Zebaoth genannt? Ist das auch mein Name? Wie sollte doch unser Leben nicht Gott verherrlichen? Dein Wort war meine Speise, da ich es empfing. Empfingst du Gottes Wort, seine Verheißungen und meines Herzens Freude und Trost. Das ist meines Herzens Freude und Trost. An Freude fehlt es nicht. An Trost fehlt es nicht. Ich kann erleben, was ich will. Trauriges. Aber dies ist etwas Wunderbares. Ich trage den Namen Gottes. Wird nach ihm genannt. Man kann das nicht fassen. Da heißt es sogar, sagt Jeremia, Kapitel 14, Vers 9. Nun hört mal, wie der Jeremia mit Gott geredet hat. Warum stellst du dich wie ein Held, der verzagt ist. Gott ist der Allmächtige. Er ist der Held aller Helden. Und er sagte, warum, Gott, stellst du dich wie ein Held, der verzagt ist? Und wie ein Riese, der nicht helfen kann. Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Nun, lieben Freunde, welch ein Bild, dass der Held aller Herren, Helden, der allmächtige Gott in uns ist, wie ein Held, der verzagt ist. Findest den Christen, er ist verzagt, deprimiert, liegt am Boden. Und er ist nach Gottes Namen genannt. Er hat Gott angezogen. Er ist den Gott, er wird nach seinem Namen genannt. Er hat den Riesen, den allmächtigen Gott in sich, aber der nicht helfen kann, der nicht helfen kann. Du bist in einer Situation, du bist in einer Lage und weißt nicht, wie da herauszukommen.